Renate Kehlam. Herzlich willkommen bei Radio Wolf.
Ja, hallo Thomas.
Es freut mich sehr, dich wieder bei uns zu haben. Einerseits mit einem Thema, mit dem wir schon einmal sprachen, aber andererseits ganz anders. Offensichtlich ist eines deiner Lebensthemen die Beschäftigung mit der indischen spirituellen Lehrer Vimala Thakar geworden. Du hast vor einigen Jahren darüber einen Film, einen Dokumentationsfilm gedreht. Darüber hatten wir gesprochen. Jetzt hast du sozusagen nachgelegt und ein Buch von Vimala Thakar, das schon vor einiger Zeit auf Englisch rauskam, neu auf Deutsch herausgebracht. Warum? Was ist das Besondere an diesem Buch?
Ja, genau. Also, warum? Das ist eine interessante Frage. Also ich habe ja als ich in 2020 den Film fertig hatte, und das war ja während der Corona-Zeit, habe ich viele Online-Screenings gemacht. Und das war eigentlich wirklich eine tolle Zeit für mich und ich glaube eine tolle Zeit für die Leute, die den Film angeschaut haben, weil sie es von zu Hause aus anschauen konnten. Und da ist dann eben auch diese Idee entstanden von Seminaren. Also Leute kamen dann auch zu Tagesseminaren, auch online über Vimala Thakar. Und dann war dann auch natürlich vom deutschsprachigen Raum immer mehr das Bedürfnis, Texte von Vimala lesen zu können auf Deutsch. Und ich habe dann herausgefunden, es sind nicht viele Bücher von Vimala übersetzt auf Deutsch. Und gleichzeitig habe ich dieses Buch, Spirituality and Social Action, ist einfach mein Lieblingsbuch, weil das ist so die Zusammenfassung von Vimalas Vision, von Vimalas Denken. Und es ist eigentlich wirklich ein sehr kompaktes Buch mit wahnsinnig viel, ich würde jetzt mal sagen, Wissen ist nicht ein gutes Wort, aber einfach viel Inhalt über Ganzheit, über ganzheitlich Leben. Und das habe ich auch, das war eigentlich auch so eine meiner Grundlagen für den Film. Und dann habe ich angefangen habe ich mal eben Martina Dietrich, die Übersetzung des Buches gemacht hat, mal angefragt, möchtest du mal ein Kapitel übersetzen? Dann haben wir mal ein Kapitel übersetzt. Dann habe ich das in den Seminaren verteilt. Und dann entstanden auch zwei Lesegruppen, eine deutschsprachige und eine englischsprachige. Und die deutschsprachige hat dann immer so häppchenweise wieder mal so ein Kapitel bekommen. Und ich habe dann angefangen, also Martina hat dann wirklich ganz schöne Übersetzungen gemacht und sie wurde dann halt auch immer mehr inspiriert. Und wir waren dann so ein Team, die dann einfach ein Kapitel nach dem anderen übersetzt haben. Also sie hat die Übersetzung gemacht und wir haben dann uns so abendlange Zoom-Calls sind wir da durch die Texte durch und haben die Texte verfeinert. Und dann habe ich schon so ein bisschen für Verlage geschaut und wie das so ein bisschen so mein Ding ist, immer dieses selber produzieren und selber Crowdfunding machen und selber das und das, habe ich plötzlich gespürt, ich würde gerne, dass das Buch wirklich einfach von einem Verlag übernommen wird. Und das ist eigentlich noch so ein bisschen eine Geschichte für sich. Das hat fast 2 Jahre gedauert. Ein Verlag musste sich zurückziehen, weil gleich beim Krieg mit der Ukraine gingen ja die Papierpreise so hoch. Die haben dann wirklich gerade den Vertrag noch zurückgezogen. Und da habe ich wieder gewartet und dann noch jetzt in den Sommerferien kurz also ungefähr 14 Verlage angeschrieben und dann hat eben der Charlies Verlag geantwortet. Und das war wirklich so wie so ein, das kam so wie aus den Wolken und die Zusammenarbeit war so toll mit Ihnen und jetzt innerhalb von 2 Monaten ist das Buch da.
Lass mich ein paar Schritte zurückgehen und auch für Menschen, die Vimala Thakar vielleicht auch noch gar nicht kennen, die Frage stellen, warum ist diese Frau eine Frau, die für uns wichtig ist und die uns heute was zu sagen hat.
Also, ich habe das ja im Film thematisiert, die Begegnung mit Vimala Thakar. Das war meine persönliche Begegnung. Das ist auch jetzt in dem einen, in dem Vorwort im Buch drinnen, wie sich das entwickelt hat. Also wer Vimalakakar ist für die Welt. Ich kann natürlich, weil ich so tief von ihr berührt bin, werde ich natürlich auf eine Art über sie sprechen. Ich bin ja in großer Bewunderung von dieser Frau. Sie ist eine Inderin. Sie wurde 1921 in Indien geboren. War schon ganz früh interessiert an dem Leben. Was ist heilig? Wo ist Gott? Und hat dann westliche und indische Philosophie studiert. Ist in einer brahmanischen Familie natürlich geboren worden, weil sonst hätte sie nicht studieren können. Und war eigentlich, wie gesagt, schon als Kind auf einer ganz intensiven Suche nach dem Leben und ich würde sagen auch nach der Freiheit. Also sie hat immer das Leben sehr stark beobachtet und wenn sie zum Beispiel in religiöse Kontexte reinkam, wie das ja in Indien sehr üblich ist, hat sie das immer wieder beobachtet, hinterfragt, die Machtstrukturen hinterfragt. Und ist so eigentlich einen Weg gegangen, der für eine Frau in Indien in dieser Zeit absolut bemerkenswert ist. Und sie hat dann nicht nur sie ist dann nicht nur einen spirituellen Weg gegangen, und da kann ich noch mehr darüber erzählen. Sie hat dann auch dieses soziale Handeln war wie eine Parallele in ihrem Leben. Sie wollte diese spirituellen Einsichten gleich umsetzen. Also heute würde man sagen, nicht nur auf dem Kissen sitzen und nicht nur in einer Höhle im Himalaya sitzen, sondern wirklich auch in Aktion, ins Handeln gehen. Darüber handelt übrigens auch das ganze Buch.
Ja. Wenn du das Buch jemandem vorstellen möchtest und sagst, darüber schreibt sie, und das ist das, was sie hier wirklich uns zu sagen hat, wo sie eine Stimme ist, die gehört werden möchte und soll. Was würdest du ansprechen?
Also ich würde zuerst mal den Titel mal zuerst erklären. Also der ist ja auf Englisch ist das Spirituality and Social Action. Das ist immer ein bisschen schwierig, auf Deutsch solche Sätze zu übersetzen. Das ist jetzt spirituell Leben und sozial Handeln geworden. Und das ist genau diese, ich würde mal sagen, diese zwei Themen in unserem Leben, die eigentlich bei vielen Menschen nicht immer zusammengelebt werden. Man hat entweder ganz tiefe spirituelle Interessen und geht diesem Weg nach. Das war zum Beispiel auch mein Weg. Ich bin sehr schnell als junge Frau gleich in Richtung Buddhismus gegangen, während dem andere Leute auf Demos waren gegen Atomkraftwerke. Und dann gibt's eben diese Menschen, die einfach wirklich aktiv im Leben sein wollen, im Sinne von, dass die Welt verändern wollen. Und bei ihr kommen diese beiden Dinge von Grund auf zusammen. Und das ist im Buch, würde ich mal sagen, das Buch hat eine gewisse Ehrlichkeit, ein nicht dramatisches Anschauen an die Situation, in der wir sind im Moment in der Welt. Und sie hat das Buch in 1980 geschrieben, aber man könnte wirklich denken, es sei heute geschrieben worden. Sie beschreibt eigentlich ganz nüchtern, in welcher Situation wir jetzt in dieser modernen Zeit, in welche Situation wir uns eigentlich geschlittert haben. Und sie beschönigt nichts. Und gleichzeitig zeigt sie den Weg ganz sanft in eine andere Richtung. Aber sie macht kein Versprechen. Sie sagt nicht, wenn wir jetzt das alles machen, wird alles wieder gut. Es ist eine gewisse Nüchternheit, eine Art von Demut und Klarheit, die manchmal fast umwerfend ist. Also ich habe das Buch ja schon so oft gelesen. Und ich habe mich jetzt auf die Vorbereitung mit dir, habe ich noch mal ein paar Kapitel gelesen und dann habe ich das Gefühl, also ein Kapitel ist genug. Es wirft mich fast um. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Sie hat einfach eine so eine tiefe, so ein tiefes Mitgefühl für die Welt und für die Menschen und gleichzeitig so eine wahnsinnige Klarheit. Und im Buch geht sie eigentlich, das kann ich dir noch ganz kurz mal sagen, also es gibt vier Teile. Der erste Teil ist die Ganzheit entdecken. Der zweite Teil ist der Ganzheit vertrauen. Der dritte Teil ist in Ganzheit handeln. Und der vierte Teil ist in Ganzheit leben. Und da sind auch wichtige Themen drinnen. Wie können wir die Politik verändern? Also es ist nicht irgendwie ein Handbuch für persönliche Meditation. Es ist wirklich ein Handbuch für soziales Handeln innerhalb einem spirituellen Kontext. Und
Du
da
hast
spricht.
die Nüchternheit von ihr angesprochen. Und wenn ich einfach dir kurz meinen Bezug zu Vimala schildern darf und warum ich Vimala eine so spannende Autorin für unsere Zeit finde. Weil sie verbindet für mich, immer wenn ich sie lese, verschiedene Qualitäten gleichzeitig, die selten zusammen sind und selten auch in dieser Kombination zum Ausdruck kommen. Jemanden, ich sage mal, der mit der tiefen spirituellen Tradition Indiens verbunden ist, aber in einer sehr modernen Art und Weise. Also es beeindruckt mich, wenn ich sie lese, dass sie, wenn sie von Ganzheit spricht, in einer Weise spricht, wo sie mich als modernen Menschen anspricht, in einer modernen Sprache, wo ich den Hintergrund einer tiefen indischen Spiritualität wahrnehmen kann, aber wo jemand sich auch der Sprache, ich sag's mal so, einer modernen, offenen Gesellschaft bedient. Das ist das eine. Und du hast ja diese Themen des Buches angesprochen und eins, was hier einfach ins Auge sticht, ist Ganzheit, 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 Ganzheit. Einfach das ernst zu nehmen und dem auch nachzugehen und offensichtlich, wenn man ihre Bücher liest, von jemandem auch geschrieben, der jetzt nicht nur darüber reflektiert, sondern der aus einer Praxis oder aus einer Tiefe diese Erfahrung kommen, die auch als Mensch vermittelt. Und dann das gleichzeitig, und das hast du ja angesprochen, in einer Art und Weise macht, wo in gleicher Intensität gesellschaftliche Wirklichkeit in den Blick kommt. Sei das jetzt indische Landreform, sei das die Frauenfrage, seine soziale Konflikte, Weltfrieden, die Klimakrise stand damals nicht so im Zentrum dessen, wie es jetzt steht. Aber da ist eine Verbindung da, wo du einen modernen Menschen sprechen hörst, der aus einer tiefen Ebene kommt und gleichzeitig die weite Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Verantwortung formuliert und der uns dann, das ist dann vielleicht der Punkt, anspricht, du musst das gemeinsam leben. Und da erlebe ich sie also in gewisser Weise auch als eine Prophetin dessen. Würdest du dem so zustimmen können?
Ja, absolut. Also es gibt einen Satz im Buch, das kann ich jetzt nicht auswendig jetzt gleich übertragen, aber sie sagt mehr oder weniger, ich habe es fast im Englischen, also entweder machen wir es zusammen oder wir sterben zusammen. Also so eine ganz klare Satz, entweder kriegen wir es hin zusammen und wir müssen zusammen diese Welt verändern oder wir sterben zusammen. Also sie ist da sehr, sehr klar, was gemacht werden muss. Und was ich noch sagen wollte, auch wenn du sagst, sie spricht als moderner Mensch, was sie auch in diesem Buch auch macht, sie belebt wieder die Gandhi-Tradition und auch die Vinoba-Tradition, also die Gandhi-Tradition im Sinne von der Savodaya-Bewegung. Das ist ja, Gandhi wollte ja, dass wirklich alle Menschen gleichberechtigt sind, dass das dann auch auf einer gewaltfreien, also dass es eine gewaltfreie Revolution gibt. Und er hat das ja fast hingekriegt. Leider ist dann halt, als die Briten sich aus Indien rausgezogen haben, ist dann halt die ganze Trennung mit Indien, Pakistan ist natürlich dann furchtbar geworden. Aber bis zu diesem Punkt hat er es wirklich erreicht. Und das ist auch im Westen eigentlich gar nicht so wirklich bekannt. Was eigentlich Gandhi, das hat noch nie jemand erreicht. Also vielleicht Martin Luther King und Nelson Mandela. Aber so eine Art von aus Liebe heraus wirklich die Sehnsucht der Menschen, dass wir miteinander leben wollen, das anzusprechen und nicht diese Revolution von wir haben die besseren Ideen und wir hauen euch jetzt um und dann setzen wir die besseren Ideen ein. Da hat sie wirklich auch die Gandhi-Tradition auch im Buch wirklich so sozusagen für uns Westler übersetzt, dass es absolut Sinn macht. Also dann denke ich oft an diese neuen Bewegungen, die sich jetzt entwickeln, auch mit was auch immer, Permakultur und ökologische Dörfer etc. Das ist schon bereits visioniert. Und dann die Vinoba-Bewegung, die ja mit der Landverteilung in Indien zu tun hatte, da war sie ja 10 Jahre lang aktiv dabei und ist da zu Fuß durch ganz Indien gelaufen mit Vinoba. Da habe ich manchmal auch so Fantasien, weißt du, wie wäre das jetzt in unserer heutigen Zeit, wenn man zum Beispiel Facebook oder diese großen Konzerne, Amazon, einfach mal bitten würde und sagen würde, könnt ihr einfach mal Geld geben für den Klimawandel oder für nicht, weil ihr Steuern und einen Steuerabzug bekommt, sondern aus Liebe zur Erde, aus Liebe zu den Menschen. Das kann man sich in dem kapitalistischen System fast nicht vorstellen. Aber es inspiriert, es ist so eine universelle Selbstverständlichkeit, die sie beschreibt, wie man das alles machen könnte.
Und was du hier ansprichst, und ich würde das gerne noch einmal einfach betonen, natürlich ist Gandhi einfach so eine Figur, die jeder irgendwie zumindest oberflächlich Respekt zollt. Aber das, was du hier ansprichst, spricht eine Dimension an, die oft einfach nicht wahrgenommen wird, dass er eine reale soziale Revolution ermöglicht hat, die nicht aus einer Ideologie heraus, sondern aus einem, ich sag mal so, spirituellen Weltverständnis, aus einer Haltung von tiefer Demut und von tiefem Nichtwissen heraus motiviert war und auch gestaltet war. Es ist eine sehr eigentümliche revolutionäre Bewegung, die richtigerweise Martin Luther King kann man hier modern noch dazustellen, aber dann wird schon sehr eng. Und gerade in einer Zeit der absoluten Radikalisierung des sozialen Diskurses, in der wir gerade sind, egal ob links oder rechts, die Überhitzung des Standpunktes einfach Teil der gefährlichen Gemengelage ist, in der wir sind, spricht jemand wie Gandhi eben nicht von einem Platz notwendigerweise des Rechthabens, sondern, wenn ich es so formulieren darf, einer gelebten Demut.
Genau.
Das scheint sie aufzunehmen, auch noch in ihrer Art und Weise zu reflektieren. Sie hat ja selber über 10 Jahre in dieser Landreformarbeit gelebt und auch diesen gandhischen Geist versucht hier zu beleben. Und da möchte ich die andere Seite auch noch betonen, dass diese Radikalität dann eben nicht nur eine gesellschaftliche Radikalität ist, sondern, wenn ich es einfach so auf den Punkt bringen darf, auch wenn das jetzt ein bisschen abrupt klingt, sie spricht von Egotod. Punkt. Also sie spricht nicht
Ja.
einfach von netter Spiritualität oder irgendwas, sie spricht von Egotod. Jetzt auch in einer sehr nüchternen Sprache, Aber trotzdem hämmert sie das fast ein. Das heißt, sie ist jemand, dafür steht sie für mich, sowohl die soziale Notwendigkeit und auch diese soziale Notwendigkeit aus einer spirituellen Einsicht verhindert werden muss. Und andererseits, wie Spiritualität letztendlich von nichts Halt machen darf, ich sage mal so.
Genau. Und auch was du natürlich auch ansprichst, ist eine ganz tiefe Integrität. Und das war ja auch der Grund, warum sie die Vinoba-Bewegung verlassen hat, weil sie gespürt hat, trotz dieser Bewegung, die wirklich sehr visionär ist, ist es am Ende dann doch, wie ist der Mensch? Und sie hat Dinge gesehen, wo es ihr nicht wohl war und hat dann auch für sich selber gespürt, ich muss auf meinem spirituellen Weg weiter, ich muss tiefer gehen, ich muss eben in Richtung von diesem Ego-Tod gehen. Und das ist schon, das ist also wieder auf das Buch zurück. Sie führt einem so an der Hand, so ganz selbstverständlich sanft und dann merkt man einfach, wow. Also da geht es wirklich, wie du sagst, um den Ego-Tod. Da geht es um eine ganz andere Dimension. Übrigens hatte der Verlag noch einen Schmetterling auf dem Buch am Anfang. Und der Grund dafür war, weil sie einfach gespürt haben, dass da die Metamorphose, also wie wird ein Mensch von Grund auf anders in diesem Buch angesprochen wird. Und das ist natürlich schon, also sie ist in dem Sinne nicht. Was hast du gesagt? Sie ist eine Prophetin, aber sie ist nicht dogmatisch in dem Sinne. Ich kann es nicht ganz, aber sie ist absolut überzeugt davon, dass wir Menschen, du sagst Ego-Tod, über diese Ego-Strukturen hinaus leben müssen, sonst geht es nicht mehr weiter. Und das ist eine grundlegende Veränderung für uns alle.
Du hast ja erwähnt, dass ein Sektor dieses Buches den Titel trägt, der Ganzheit vertrauen. Was meinst du damit?
Ja. Also der erste Teil des Buches ist ja die Ganzheit entdecken. Also für sich, und geht ja immer um uns. Also wie entdecken wir die Ganzheit? Wie erleben wir das Leben? Also sehen wir.
Lass mich die Frage vielleicht noch mal na nachformulieren. Was entdecken wir da? Worauf deutet sie den Finger, wenn sie sagt, Ganzheit entdecken? Also, ist ja eine spezielle Formulierung. Sie redet eben jetzt nicht zum Beispiel von Gott entdecken oder Ähnlichem. Sie redet von Ganzheit entdecken. Und das scheint ihr wichtig zu sein. Worauf deutet sie?
Also, interessanterweise ist in diesem ersten Teil, das ist jetzt ja die Ganzheit entdecken, gibt es ein Kapitel, das auch sich auf Freiheit bezieht. Also sie bezieht sich, ein Untertitel heißt, die innere Freiheit zu uns einladen. Also sie. So wie ich habe dir vorher vor dem Radiointerview habe ich dir gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe das Buch noch nie gelesen, jetzt wo ich es in den Händen halte, weil es ist immer so eine neue Entdeckung von dem Buch. Ich habe es ja ich übersetzt, was auch, also ich habe es schon so oft gelesen. Aber die Ganzheit entdecken bedeutet auch im Sinne von Bimala, wir lassen es zu. Wir lassen es zu, dass die Ganzheit da ist. Wir entdecken sie. Wir entdecken sie, wie wir leben. Wir entdecken sie, wie wir miteinander umgehen. Wir entdecken sie in uns. Man muss sie zuerst mal entdecken. Man muss zuerst mal in diese Dimension hineingehen und sie für uns spüren. Und deshalb ist es auch interessant, dass sie in diesem Teil eben auch dann über die innere Freiheit spricht. Und sie spricht dann auch noch, die Unfreiheiten in uns zu entdecken. Also das, was uns abspaltet.
Spannend, dass du es so ansprichst. Der Grund, warum ich speziell nach dieser Einheit gefragt habe, oder nach dieser Ganzheit, ist, weil es mir scheint, so wie ich sie kenne, und korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, sie hier einen Punkt setzen möchte gegen alle Partisanship ist das englische Wort, oder Teilwahrnehmungen, wo eine Wahrnehmung entsteht, dass das Wahre das Ganze ist. Und dass hier etwas wahrnehmbar ist, wo ich mich nicht auf Teilperspektiven einlasse, sondern das Leben in einer Ungeteiltheit überhaupt mal zur Kenntnis nehmen. Und das ist schon eine sehr eigentümliche Sichtweise. Was meine ich damit, ja? Und du kommst eigentlich dann nicht rum, hier so eine spirituelle Sprache zu finden, wo einfach etwas wahrnehmbar ist, das die Begrifflichkeit übersteigt und wo du aus Nicht-Getrenntheit miteinander in Interaktion gehst. Und das ist schon eigentümlich genug, wenn man das als Meditationserfahrung, wo ich Ganzheit sehe. Aber sie meint es ja nicht nur als Meditationserfahrung, sondern sie meint es als Lebensstil. Und Lebensstil ist vielleicht sogar zu flach gesagt, als Lebensform. Aus deiner Sicht, worum geht's ihr hier?
Also, wenn ich jetzt auch noch mal das Inhaltsverzeichnis anschaue, denke ich gleich, eigentlich ist schon der erste Teil eine große Herausforderung für das Ego, weil ein Untertitel heißt dann auch die Herausforderung eines ganzheitlichen Lebens annehmen, also überhaupt das anzunehmen, dass wir eigentlich dass wir ganzheitlich leben können und dass es möglich ist, das überhaupt. Und das ist schon nur im ersten Kapitel. Also wir sind nicht am Ende des Buches, wir sind am Anfang des Buches. Und ein anderer Untertitel ist dann dem Ego die Autorität absprechen. Also das fängt schon von Anfang, von Grund auf, fängt sie an, dass dieses Thema von die Ganzheit entdecken, aufzubröseln. Und das ist, wie du das vorher schon beschrieben hast, sie dockt an alle Dimensionen des Lebens an und beschreibt es. Also sie beschreibt dann auch so, wie man das zum Beispiel auch beim Filmemachen macht, weil man denkt dann schon, wie kommt das beim Publikum an und verstehen sie das? Und dann dreht man es um, damit die Kritiker, die das nicht verstehen, auch noch mitkommen. Also sie sagt zum Beispiel, auch die Unfreiheiten, also das Unfrei, das Denken, das uns so einengt, auch schon anzuschauen. All das, was nicht ganz sein möchte, all das, was uns davon hindert, ganz zu werden, all das zu beobachten und zu betrachten. Was dann ja auch ganzheitlich ist, weil es ist wahr. Wir sind Menschen, die fragmentiert sind. Das alles zu betrachten, in sich und auch in der Beziehung zu anderen.
Wie meint sie das, wenn sie davon spricht, dass das Denken uns einschränkt?
Also sie macht zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt im Buch so ist, aber sie beschreibt manchmal ganz klar und direkt, wie wir aus allem Konzepte machen. Und also ein ganz einfaches Beispiel ist, wir schauen uns einen Baum an und wir machen schon bereits ein Konzept, dass das ein Baum ist, wie er heißt, wie er aussehen sollte, wie schnell wir uns eigentlich von der Realität trennen und wie das natürlich auch Sprache macht. Und wir wissen das ja von uns selbst, wie viel wir uns vorstellen können, was eigentlich mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Und wie viel Trennung wir machen, wie viel Identifikation wir haben mit diesen Gedanken, die uns dann von der Ganzheit, vom Ganzheitlichen trennen. So wie es ist. Das ist ja diese, auch diese mystische Erfahrung vom Hiersein über die Gedanken hinaus, beschreibt sie einfach in jedem Detail, was das bedeutet, ohne zu sagen, das Denken ist schlecht. Also es ist ja nicht, dass wir müssen ja denken, sonst können wir nicht funktionieren. Aber wir müssen es beobachten und wir müssen wissen, was es mit uns macht.
Wenn ich gerade hier mit dir im Gespräch bin und aus dem Fenster von mir blicke, steht ein Baum. Und insofern ist das, was du sagst, einfach nachvollziehbar, wie ich den Baum erfahre, aber auch wie ich den Baum denke, aber auch, dass den Baum als Baum wahrzunehmen schon ein Denkprozess ist. Es ist nicht eine reine Wahrnehmungsprozess. Was meint sie oder wie verstehst du sie, dass sie möchte, dass wir unser Denken hinterfragen, damit der Baum wieder Baum sein kann?
Ja, also ja, es ist eine interessante Frage, weil was ich jetzt auch so spüre, ist, weil wir eben uns als Menschen annehmen müssen, wie wir sind. Und das ist auch, glaube ich, auch mit Wimmerla gesprochen. Sie spricht niemandem das Denken ab, aber wie sie das Denken beschreibt und wie sie es hinterfragt, kommt man dann in eine Verbindung, zum Beispiel mit dem Baum, der das einfach da ist. Und es ist dann eben auch, und das beschreibt sie manchmal auch, es ist dann nicht esoterisch. Ich muss jetzt nicht den Baum umarmen gehen, um zu spüren, dass ich jetzt mit dem Baum verbunden bin. Es ist wieder diese Selbstverständlichkeit, also natürlich kann ich das machen, das ist auch schön, aber diese Selbstverständlichkeit von ich bin mit allem verbunden. Vielleicht kann ich dir ein Zitat lesen, das beim Vorwort steht, dass das vielleicht ein bisschen beschreiben kann. Also das von Vimala Thakar. In die Freiheit des Friedens und der Stille hineinzuwachsen, ist nicht das Privileg weniger Auserwählter. Es ist der natürliche Seinszustand eines jeden Menschen. Wir brauchen die Freiheit nicht zu erschaffen. Sie ist da. Sie ist die Substanz der Wirklichkeit. Wir müssen lediglich das Falsche lautlos fallen lassen. Wir schrecken vor der Freiheit zurück, weil es in der Freiheit keine Zugehörigkeit gibt, außer zu allem. Und also das meine ich mit dieser inneren Freiheit, auch von unseren eigenen Gedanken, das uns dann erlaubt, wirklich auch mit allem verbunden zu sein. Es ist ich will es nicht mal so beschreiben können, aber es ist so ein tiefes Grundgefühl und da dürfen auch die Gedanken da sein. Und du bist Philosoph, und Vimala war ja auch Philosophin. Sie hat sehr viel gedacht. Die hat ja ganze Zimmer voller Bücher gehabt. Also es geht nicht ums Verneinen, sondern wirklich alles sozusagen da sein zu lassen.
Das ist das, was ich unter anderem so spannend an ihr finde. Und wenn ich dich richtig verstehe und wenn ich das wieder auf den Baum beziehen darf, geht es ihr nicht um ein Loslassen des Denkens, sondern um eine Präzisierung des Denkens, so dass ich in meinem Denken, ich sag mal, denkend wahrnehmen kann, dass dass die Abstraktionen meines Denkens nicht alles erfassen.
Genau.
So, und in dieser präzisen Wahrnehmung, wo ich das Denken auch wertschätze, in dem, was es kann, aber auch wahrnehme, was es nicht kann, wird etwas wahrnehmbar, das vom Gedanken her nicht leistbar ist und das mit Ganzheit zu tun hat. Und ich verstehe Ihren Zugang auch zu sozialen Problemen mit diesem doppelten Anspruch, es wirklich genau gedanklich nachvollziehen zu können, aber auch hier Ganzheiten in die Wahrnehmung bringen zu können, die meine Anwesenheit brauchen und nicht meine Abstraktionen. Und hier als spiritueller Revolutionärin hier einen Anspruch oder einen Aufruf von uns zu stellen, uns auch den sozialen Wirklichkeiten aus dieser Tiefe herauszustellen. Und das finde ich immer wieder unheimlich enorm inspirierend und notwendig.
Absolut. Also mir fällt jetzt gleich ein, es gibt ein kleines Büchlein auch von Bimala, das heißt Science and Spirituality.
Aha.
Und dort sagt sie, dass man als spiritueller Mensch eigentlich viel wissenschaftlicher arbeiten sollte. Also genauso wie du das jetzt beschrieben hast. Das so sehr genau und präzise zu sein mit dem, mit dem, was innen abläuft und auch zu erforschen. Nicht irgendwie Dinge, also man kann natürlich, das hat sie auch gemacht, viele Bücher zu lesen, aber einfach auch für sich selber zu erforschen, wie ist eigentlich dieser Vorgang? Also wie ist jetzt dieser Vorgang, wenn ich jetzt den Baum abstrahiere? Oder wie ist dieser Vorgang, wenn er zum Beispiel mich berührt und ich möchte nicht berührt sein und denke dann irgendwie ans Abendessen oder all diese, sie sagt, wir müssen wissenschaftlich mit unserem Geist umgehen, mit unserem Denken. Und da ist sie, wenn sie solche Sachen sagt, bringt sie eigentlich immer Themen, die so in unserer Gesellschaft so weit voneinander weg sind, bringt sie einfach zusammen. Also wie du das jetzt mit dem Denken gesagt hast, dann ist man plötzlich, dann denkt man, das geht ja. Man kann ja sozial aktiv sein, aus der tiefen Spiritualität hinaus.
Und man kann in einer Art und Weise spirituell sein. Und so sehe ich sie und lese ich sie, die Präzision des Denkens nicht gering schätzt.
Ja,
Weil
absolut.
viele Menschen, wenn ich mal so sagen darf, Spiritualität mit etwas gleichsetzen, was so ein bisschen auch eine Gedanken sind nicht so wichtig und es ist mehr die Gefühlsdimension, die hier zu bestimmen ist. Und das möchte ich jetzt gar nicht gegeneinander aufwerten. Ich möchte nur die Präzision des Denkens Teil davon sein lassen. Und da erlebe ich sie und jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, noch in intensiveren Maße, als eine unheimlich moderne Frau. Also als jemand, der wirklich einen tief trainierten Geist hat, sich mit den sozialen und wissenschaftlichen Problemen der Welt auseinandersetzt, aber das auch dazu benutzt, um den Tiefen der Existenz zu begegnen. Und diese Kombination aus existenzieller Ergriffenheit und auch sprachlicher Präzision finde ich unheimlich ermutigend, weil es auch unheimlich herausfordernd ist. Ich bin überzeugt, dass es Menschen gibt, die wie man da gar als zu nüchtern empfinden. Aber meiner Meinung nach ist genau ihre Nüchternheit auch ihr Pathos, ihre Kraft und auch ihre dieses seelische Gewicht, das sie hier mit einbringt. Und für mich ist sie deswegen so eine zeitlose Autorin geworden.
Absolut. Und weißt du, wenn du sagst Nüchternheit, dann denke ich auch, das hat auch etwas mit dieser, kann man fast sagen, also so eine Art egolose Art zu tun, weil ich habe ja auch gehört, dass ich den Film gemacht habe von Menschen, die sie erlebt haben, wenn irgendeine politische Katastrophe passiert ist in Indien oder irgendwo auf der Welt, sie konnte nicht essen, sie konnte nicht schlafen, sie war so bewegt von dieser Situation. Und gleichzeitig hat sie das aber wirklich im Privaten für sich gemacht. Sie hat das einfach für sich verdaut, kompostiert und ist dann weitergegangen. Und das hat auch etwas mit dieser Haltung zu tun, ja. Und das kennen wir ja auch. Das ist, wenn man einfach dieses, wie soll ich sagen, wir tragen ja alle im Moment auch viel Schmerz der Welt. Und da ist sie für mich auch ein wahnsinniges Vorbild, ja, dass wir müssen eine gewisse Haltung üben, die wirklich in dieser, einfach in diesem eben der Ganzheit Vertrauen, in dieses Vertrauen geht, ja. Das ist einfach trotz all dem, was wir erleben, das ist das Fundament unseres Lebens und da dem auch gerecht zu werden.
Renata, wir sind auch am Ende unserer Zeit angekommen. Wo ist das Buch erhältlich? Wo kann man vielleicht auch im Internet dem noch nachgehen?
Also wenn man spirituell leben, sozial handeln googelt, dann ist es tatsächlich überall erhältlich. Ich habe selber gestaunt. Man kann es auf Amazon kaufen, beim Charlies Verlag. Und natürlich würde ich vorschlagen, dass man das bei der lokalen Buchhandlung bestellt. Aber es ist tatsächlich jetzt überall, auch in der Schweiz, bei allen Verteilern ist es drinnen.
Renata, vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Thomas. Danke dir.